Deutschlandfunk, Kultur heute.
Es gibt das Klischee, dass Kunst durch Inspiration entsteht. Fast alle Künstlerbiografien stehen allerdings für das Gegenteil. Mit wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel Leonardo da Vinci, der Nachwelt erstaunlich wenig hinterließ, auch weil er gerne prokrastinierte und jahrelang an einzelnen Werken arbeitete. Das Deutsche Theater in Berlin hat für seine lange Nacht der AutorInnen ganz bewusst darauf gesetzt. Alles kann, nichts muss. Was dabei herausgekommen ist, hören Sie gleich. Außerdem haben wir Ballette von Stravinsky im Programm, eine Ausstellung mit Werken des Zeichners William Blake. Wir berichten über sudanesische Künstler im Exil und über einen Streit um eine Ausstellung zur Geschichte Hollywoods. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen zu Kultur heute. Gestern gingen am Deutschen Theater in Berlin die AutorInnen-Theatertage zu Ende. Das Hauptstadtfestival für zeitgenössische Dramatik dauerte insgesamt 12 Tage. Vor über 20 Jahren wurde es gegründet. Das Theaterfestival ist eine Leistungsschau der neuen Dramatik. Es werden Gastspiele aus Deutschland, Österreich und der Schweiz präsentiert. In der langen Nacht der AutorInnen kommen aber auch bislang unveröffentlichte Texte auf die Bühne und in diesem Jahr sogar noch unfertige Texte, die in Schreibateliers am Deutschen Theater entstanden sind. Mit den Autorinnen Karin Jess, Ewe Benbenek, Nele Stuhler und Patty Kim Hamilton. Barbara Behrendt hat sich angeschaut, ob auch Unfertiges einen ganzen Theaterabend trägt.
Guten Tag und herzlich willkommen im Atelier Jess. Das AutorInnen-Atelier ist ein neues Format am Deutschen Theater Berlin. Es soll die Arbeit von AutorInnen in den Theaterbetrieb integrieren, Networking fördern und nicht zuletzt die Möglichkeit bieten, sich künstlerisch auszuprobieren, ganz ohne dem Druck zu unterliegen, einem Publikum am Ende etwas Passables präsentieren zu müssen. Schön, dass Sie da sind. Die Atelier-Autorin Jess freut sich.
Das klingt wie eine Begrüßungsrede vor Beginn, doch von wegen. Es sind die ersten Zeilen des Textes von Karin Jess. Es spricht der Autorinnenkommentar. Währenddessen sitzt die Autorin höchst selbst auf der Bühne an einem kleinen Tisch und spielt die Atelier-Autorin im Schreibprozess. Immer wieder unterbrochen von ihrem Freund.
Was bist du?
Atelier-Autorin. Das ist wie Hausautorin, nur ein anderes Wort. Also mehr, dass man sich ausprobiert. So alles kann, nichts muss.
So ist es. Das Deutsche Theater hat 4 renommierte Autorinnen eingeladen, ein Jahr lang mit enger Anbindung ans Haus zu schreiben, ohne dass am Ende ein fertiges Stück abgeliefert werden muss. Nur präsentieren will das DT in der langen Nacht dann eben doch etwas von diesen Autorinnen. Und das sind 4 Arbeitsstände ganz unterschiedlicher Stadien und Niveaus. Von Karin Jess Text, von der Mutter ein Gruß zum Beispiel, existiert bislang geschätzt nur die Hälfte. Die aber ist top. Denn was zunächst wirkt wie eine selbstzentrierte Verlegenheitsnummer, entpuppt sich zu einem so amüsanten wie erhellenden Einblick ins kreative Kraftzentrum von SchriftstellerInnen. Und landet schließlich, Achtung, mit einem allzu soften Jungadler und seinem koksenden Schäferhundkumpel bei einer skurrilen, klugen Geschichte über die Ursprünge des Faschismus im Menschen. Komischer und herzerwärmender Höhepunkt der langen Nacht aber ist Nele Stuhlers Fragment Leichter Gesang. Entstanden in einer langen Arbeitsphase mit dem DT-Ensemble und mit SpielerInnen des inklusiven Rambazamba-Theaters. Ein anarchisches, infantiles Sprachspiel über das so irre komplexe Verstehen von Worten und Zusammenhängen.
Willkommen!
Ein Zuladen ist ein Laden, der zu ist. Es gibt einen Zugang, der Zugang ist zu. Es gibt keinen Aufgang, der Aufgang wäre auf. Es gibt einen Eingang, der Eingang ist ein Gang. Es gibt keinen Ausgang beim Ausgang.
Der Regisseur FX Meyer macht daraus einen bunten Kindergeburtstag in den grellsten Farben, der alle Menschen willkommen heißt. Mit welcher Freude sich die DT-SchauspielerInnen und die Rambazambas den Raum erobern und zeigen, dass wir alle ein bisschen leichte Sprache nötig haben, das setzt Maßstäbe fürs inklusive Theater. Überhaupt setzen alle 4 Inszenierungen auf Musik, Unterhaltung, Leichtigkeit und Spielfreude. Selbst Patty Kim Hamiltons arg sentimentales DDR-Drama um einen ostdeutsch-koreanischen Mann auf der Suche nach seinen Wurzeln blickt einen hier mit einem hübschen Augenzwinkern an. Und sogar Ewe Benbenecks dröge und theaterdiskurslastige Iphigenie-Befragung in Wortwiederholungsschleife wird mit vielen Gassenhauern und Slapstick ein wenig aufgeholfen.
Also seht ihr denn nicht, dass sie hier gequetscht? Ja, seht ihr denn nicht, dass sie hier seit Jahrhunderten eingequetscht zwischen Vater, dem Agamemnon, dem Anführer der Griechen in dem Krieg zu Troja, der sie opfern musste, wie er sagt, oder der sie opfern wollte, damit wieder Wind in seinen Segeln tut, und von dem sie, also von Diane.
Doch trotz der klugen, knalligen Unterhaltung an vielen Stellen dieses nur kurz geprobten Abends erschließt sich das neue Konzept der Langen Nacht nicht recht. Zwar leuchtet es ein, die Schreibbedingungen der AutorInnen verbessern zu wollen. In einer deutschsprachigen Theaterlandschaft, die in der vergangenen Saison ganze 200 neue Stücke zur Uraufführung gebracht hat, möchte man allerdings nicht auch noch Fragmente von 4 so renommierten AutorInnen sehen, sondern sorgfältig ausgearbeitete Dramen. Ohne Druck, wann immer sie fertig sind, gern auch erst bei den nächsten AutorInnen-Theatertagen. Zudem schmerzt die Ressourcenverschwendung des Inszenierungsaufwands für eine einzige Vorstellung. Was bleibt? Einige Texte, auf deren Uraufführung man sich schon jetzt freuen darf.
Barbara Behrendt mit einem gemischten Fazit über die lange Nacht der AutorInnen am Deutschen Theater in Berlin. Der Komponist Igor Strawinsky verließ Russland, das er für zu provinziell hielt, im Jahr 1910. Er wollte in die Stadt der künstlerischen Avantgarde, nach Paris. Sein Ballett Feuervogel wurde dann im gleichen Jahr mit den Ballet Russes dort uraufgeführt. Paris war hingerissen und Strawinsky feierte einen seiner größten Erfolge, auch wegen der geschickten Tanzbesetzung durch den Impresario Sergei Diaghilev. In Amsterdam hat nun der russische Choreograf Alexei Radmansky für das niederländische Nationalballett unter dem Titel Stravinsky Fairy Tales den Feuervogel zusammen mit The Fairy's Kiss, das auf Hans Christian Andersens Schneekönigin basiert, zu einem Ballettabend zusammengefasst. Ich habe unsere Tanzkritikerin Wiebke Hüster, die die Premiere gestern gesehen hat, gefragt, was da denn jetzt auf der Bühne gezeigt wurde, das historische Ballett oder eine Radmansky-Interpretation?
Nein, Radmansky-Fassungen, also von beiden Balletten. Sowohl der Feuervogel als auch der Kuss der Fee sind durch die ganze Tanzgeschichte hindurch immer wieder von Choreografen in neuen Versionen präsentiert worden. Und Radmansky hat im Fall des Feuervogels tatsächlich ein Werk geschaffen. 2002 hat es dann 2014 dem Het Nationale Ballett übertragen. Und jetzt hat er es nochmal überarbeitet und eine neue Fassung präsentiert, wiederum in Amsterdam. Diese Fassung ist traumhaft schön, finde ich. Sie schafft es, sowohl zeitgenössisch zu sein und eine Geschichte von heute zu erzählen. Ich glaube, ich habe auch noch nie so ein witziges Ballett von Radmansky gesehen wie dieses hier. Aber gleichzeitig weist er zurück in diese wundervolle Epoche der Ballet Russe, die Sie eben erwähnten, von Sergei Diaghilev, wo wirklich das Ballett in die Moderne gesprungen ist. Und diese Mischung von Rückgriffen auf die Volkskunsttraditionen und auch die Mythen und Sagen Russlands, hier mischen sich ja zwei Märchen im Feuervogel, das mit einem durchaus zeitgenössischen Ausdruck einer Beziehung des Prinzen zum Feuervogel, zu diesem magischen Wesen, des Sieges über den bösen Zauberer und der Erlösung dieser verzauberten Mädchen, das gelingt ihm wirklich wunderschön, sehr bildreich und auch sehr witzig.
Der Feuervogel ist ja wahrscheinlich dann doch das bekannteste Ballett von Strawinsky. Jetzt gab es noch The Fairy's Kiss zu sehen, überhaupt zum ersten Mal in Europa, also in der Interpretation von Radmansky. Das ist ein Märchen, das auf Hans Christian Andersen zurückgeht. Was macht Radmansky daraus?
Ja, das Stück ist von 1928 und wenn Sie so wollen, steht das eine Stück, der Feuervogel, am Anfang der berühmten Epoche der Ballet Russe und The Fairy's Kiss, das kommt am Ende. 29 stirbt Diaghilev, damit endet diese große Epoche. Und dieser Feenkuss ist wirklich ein bisschen ein Problemballett gewesen. Die Musik von Strawinsky passt nicht so recht, wenn man genau hinhört, zu der Erzählung von dieser Eisjungfrau, die dieses Baby küsst und es so rettet vor dem Tod durch Erfrieren. Die Mutter stirbt, das Baby überlebt und dann später, als dieser Mann erwachsen ist und heiraten will, ein normales Mitglied sozusagen der bürgerlichen Gesellschaft werden will, kehrt die Eisjungfrau zurück und verlangt ihr Recht. Er muss ihr folgen. Er geht im Märchen dann in die Fluten, aber eigentlich, so wie Radmanski es erzählt, und das ist wirklich eine sehr interessante Idee, steht die Eisjungfrau für die Kunst und dafür, dass jemand, der sich dieser Arbeit widmet, dass es diesen Künstler, ohne jetzt einen Geniekult darum zu stricken, aber dass es diesen Künstler doch außerhalb der Gesellschaft stellt, weil er viel zu viel Zeit mit dem Nachdenken, mit dem Erfinden, mit dem Leben in dieser eigenen Welt verbringen muss, als dass er sich integrieren könnte.
Jetzt haben Sie eben gesagt, Frau Hüster, dass der Feuervogel doch eigentlich sehr gegenwärtig gewirkt hat. Also ein Ballett, das eigentlich schon 110 Jahre alt ist. Vielleicht können Sie das nochmal genauer erklären, inwiefern das auch in dieser Konstellation, dass da ein Russe, ein Exilrusse, das Ballett eines anderen Exilrussen inszeniert, was das bedeutet.
Ja, das ist beim Feuervogel zum Beispiel gut zu sehen an der Begegnung zwischen dem Prinzen und diesem magischen, gefiederten Wesen. Die Choreografie und besonders die von Radmanski versucht auch ganz zeitgenössischerweise den Bewegungen einen animalischen Charakter zu schenken und zu zeigen, wie würde ein Vogel versuchen, sich zu befreien. Und dieser Feuervogel springt dem Tänzer in die Arme und wird wirklich ganz oben an der Brust so festgehalten und befreit sich mit einer Drehung und einem Zittern der Arme aus dieser Hebung und entflieht. Das sind Dinge, die finde ich unfassbar interessant, weil man hier sieht, was die Choreografie sich für Fragen stellt. Wie bewegen sich Zauberer? Wie bewegen sich magische Wesen? Wie bewegen sich verzauberte Wesen? Das ist das andere, was sehr modern ist bei Radmanski, finde ich. Denn diese Frauen, die der Zauberer da in seinem Bann gefangen hält, die haben so giftgrüne Perücken auf und grüne Tattoos. Und die bewegen sich so witzig, torkelnd, betrunken, wie eine Ballettparodie schon fast. Und natürlich soll das heißen, ja, der Zauber, unter dem die stehen, ist wahrscheinlich LSD oder was ähnliches, ja. Und das macht er aber sehr subtil und einfach sehr, sehr lustig. Und bei dem Feenkuss ist es so, dass Radmanski einfach am Schluss es erhebt, hinaus über diese eigentliche Fabel von dem Jungen, der von der Eisjungfrau in den Tod geholt wird, nämlich zeigt er, wie dieser Mann, der Tänzer, der Solist, aufgeht in seiner Kunst und das Ensemble sich in ganz schlichten, abstrakten Kostümen um ihn herum versammelt und praktisch seine Ideen verkörpert. Und da geht Radmanski auch nochmal ganz tief zurück und zeigt, wie das Ballett aus der Renaissance zurückgegriffen hat auf die griechische Antike, auf die Plastiken der antiken Tradition. Und das ist einfach wunderschön. Er erreicht so etwas wie eine Allegorie des Balletts am Schluss, wo er wirklich zeigt, was ist das Ballett, ist der Tanz, im Grunde fähig zu sagen, im Unterschied zu anderen Künsten.
Wiebke Hüster über den Ballettabend Stravinsky Fairy Tales in Amsterdam. Seit über einem Jahr herrscht Krieg im Sudan, dem flächenmäßig drittgrößten Land in Afrika. 2019 wurde Diktator Omar al-Bashir abgesetzt. Das Militär, das die Zivilbevölkerung dabei unterstützt hat, wollte die Macht dann allerdings nicht abgeben. Seit April 2023 kämpfen nun zwei Generäle um die Macht im Sudan. Tausende Menschen wurden getötet, viele Millionen sind auf der Flucht und heimatlos. Für viele Künstlerinnen und Künstler ist die kenianische Hauptstadt Nairobi ein Anlaufort. Dort versuchen sie, sich eine neue Existenz aufzubauen. Unsere Korrespondentin Navina Kotor hat sich vor Ort mit ihnen über das Leben im Exil unterhalten.
Ausstellungseröffnung in einer Galerie in Nairobi. Zu sehen ist zeitgenössische Kunst aus dem Sudan. Gemälde, Skizzen und Skulpturen. Plötzliche Abreise lautet das Thema. Es geht um den Moment, in dem die Flucht zur Realität wird.
In this collection here it called Sudden Departure, where he is talking about that moment, the realization you have to flee.
Die 23 Jahre alte Mahassin Ismail hat die Ausstellung organisiert. Sie ist in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum aufgewachsen und Kunstliebhaberin. Ende vergangenen Jahres, 7 Monate nach Kriegsbeginn, musste Mahassin mit ihrer Mutter und ihrer Schwester das Land verlassen. Sie passiert 3 Grenzübergänge und legt mehr als 11.000 Kilometer zurück. Mittlerweile lebt sie in der kenianischen Hauptstadt Nairobi und versucht die Menschen hier für sudanesische Kunst zu begeistern. Hier sind Bilder eines Künstlers, der noch im Land lebt. Freunde haben seine Bilder rausgeschmuggelt. Wie es ihm geht, weiß ich nicht. Das Internet und die Telefonleitungen im Sudan sind ja blockiert. Und hier sind Skulpturen, die sich mit dem Krieg beschäftigen. Sie sehen ja, dass den Figuren Gliedmaßen fehlen oder sie Schusswunden haben. Mehr als 8 Millionen Sudanesen haben durch den Bürgerkrieg ihr Zuhause verloren. Nur wenigen ist es gelungen, das Land zu verlassen. Auch der Maler Abu Bakr Moaz lebt seit Ausbruch des Bürgerkrieges in Nairobi. Mit 2 anderen Künstlern teilt er sich eine Wohnung. Seine Bilder sind dunkel und schwer. Die Erinnerungen an den Krieg kann er nicht abschütteln, sagt er. Was wir in den letzten Monaten erlebt haben, hat einen großen Einfluss auf uns, auf unsere Bilder. Dunkle Bilder über den Krieg verkaufen sich nicht gut. Wer will sich das schon ins Haus hängen? Aber es lässt uns nicht los. Wir versuchen weiterzumachen, produktiv zu sein, unsere Kunst zu verkaufen. Denn im Sudan brauchen Freunde und Familie meine Unterstützung. Niemand hat Arbeit. Künstler beschäftigen sich nicht nur mit dem Bürgerkrieg. Auch das Stadtbild und die Architektur der Hauptstadt Khartoum finden sich immer wieder als Motiv. Unter den Anwesenden ist auch Hanna Abdallah. Die gelernte Architektin lebt ebenfalls seit einigen Monaten in Nairobi. Hannas Leben ist wieder stabil und berechenbar, aber Khartoum fehlt ihr. Ausstellungen wie diese haben etwas Tröstendes, sagt Hanna. Die Kunst hier zu sehen, die das ausdrückt, was wir alle durchgemacht haben, ist eine Form von Solidarität. Ich kann mich immer noch nicht daran gewöhnen, nicht mehr zu Hause zu sein. Aber die Kunst hier erinnert mich an mein Zuhause und schafft Gemeinsamkeit. Und das gibt mir ein gutes Gefühl. Die Künstler transportieren mit ihren Bildern die Erfahrungen, über die ich selbst nicht sprechen kann. Auch wenn im Sudan der Bürgerkrieg weiter tobt, hoffen viele hier, irgendwann wieder in die Heimat zurückkehren zu können. Für immer im Exil zu leben, können sich hier nur wenige vorstellen.
Navina Kotor berichtete aus Nairobi über Künstlerinnen und Künstler, die aus dem Sudan geflohen sind. Der Dichter, Maler und Naturmystiker William Blake teilte das Schicksal vieler Künstlerinnen und Künstler in seiner Zeit. Er wurde 1757 in London geboren und starb dort. 1827 war er nahezu unbekannt. Wirklich wahrgenommen wurde Blake erst im 20. Jahrhundert, vor allem in der Kunst. In der sogenannten Sattelzeit, in der Blake lebte, gab es viele Umbrüche, die die Menschheit und das Denken nachhaltig beeinflussten, vor allem die Französische Revolution und die Industrialisierung. Blake setzte sich auch intensiv mit den philosophischen Ideen seiner Zeit auseinander und er war ein entschiedener Gegner der Sklaverei. Da ein Großteil seines Werks in England aufbewahrt wird, sind Blake-Ausstellungen im Ausland eher selten. In Hamburg war 1975 die erste in Deutschland zu sehen und jetzt, rund 50 Jahre danach, wurden in der Hamburger Kunsthalle unter dem Titel William Blakes Universum wieder 120 Arbeiten ausgesucht. Carsten Probst berichtet.
Es ist eine Begegnung der besonderen Art. Das Werk William Blakes, so groß sein Einfluss auf die europäische und amerikanische Moderne auch ist, ist kleinteilig und verlangt vom Betrachter vor allem Konzentration. Filigran spinnen die Kuratoren um Andreas Stolzenburg und den englischen Blake-Experten David Bindman die Fäden von Beziehungen, die William Blake mit Künstlern seiner Zeit verband und mit denen er in seinem Werk eine komplexe Verbindung aus Dichtung, Naturmystik und Malerei schuf.
So unbekannt er immer noch auf dem Kontinent ist, das liegt auch daran, nicht am Desinteresse an Blake, aber es liegt daran, dass in Sammlungen hier in Europa kaum Blake-Werke vorhanden sind. Alle Werke Blakes sind eigentlich im angelsächsischen Raum, die meisten in England, aber auch sehr viele in Amerika und sehr viele in Privatsammlungen gelandet. Und das Werk ist auch nicht sehr umfangreich. Also von, er hat zwar Drucke gemacht, wo man meinen könnte, es gibt hohe Auflagen, aber das sind meistens alles kleine Auflagen, die er alle zu Hause selber gedruckt hat.
Erklärt Kurator Andreas Stolzenburg und verweist auf die dicht gehängten Serien kolorierter Grafiken, die Blake in Kombination mit eigenen Texten als Druckserien herausgab, wie The Marriage of Heaven and Hell, die Songs of Innocence und die Songs of Experience oder Europe, a Prophecy. Seine begabte Ehefrau Catherine Boucher half ihm bei der Herstellung. Eine klare Händescheidung lässt sich bei seinen Serien heute nicht mehr vornehmen, aber Bouchers Anteil an Blakes realisierten Werken muss erheblich gewesen sein. Obgleich er sich noch an der klassischen Antike geschult hatte, wandte Blake sich der Gotik zu als einer Epoche, die ihm noch nicht vom Materialismus der Wissenschaften und der Vernunftphilosophie beherrscht zu sein schien, und er empfand sich als ein Visionär geistiger Freiheit. Co-Kurator Jan Steinke.
Blake war nicht besonders erfolgreich, wurde nicht immer besonders ernst genommen und strebte eigentlich ständig danach, für sich einzustehen, sich von Unterdrückung zu lösen und für Freiheit zu kämpfen. Auch das finden wir immer wieder in seinen Werken wieder, denn auch in den späteren Werken wie Europe a Prophecy, America a Prophecy, es geht immer um die Befreiung von Unterdrückung, die Veränderung der Gesellschaft und letztendlich nichts weniger als die Revolution.
Blakes geistiger Freiheitsdrang weist verblüffende Ähnlichkeiten mit dem Werk Jakob Böhmes auf. Ob und was genau Blake von Böhme gelesen hat, ist nicht gesichert. Dennoch ist dem deutschen Naturmystiker und Philosophen des 17. Jahrhunderts ein eigener Raum hier in der Hamburger Ausstellung gewidmet. Ein Sonderling, der vom akademischen Lehrbetrieb und auch von der Kirche ähnlich ausgeschlossen war wie Blake. So betrieb Böhme Naturstudien und konnte sich in seiner Annahme, dass alles Leben um das ewige Licht Gottes kreise, durch das damals noch junge heliozentrische Weltbild Keplers bestätigt fühlen. 100 Jahre später zeigt Blake in seinen Werken die Sonne als Zentrum und Quelle eines neuen mythisch-spirituellen Universums. Der Mensch, der seine Beziehung zum paradiesischen Ursprung in sich trage, ist bei Jakob Böhme frei in seinen Entscheidungen, denn sein eigenes Gewissen zeige dem Menschen von ganz allein die Unterscheidung von Hell und Dunkel, Licht und Finsternis, Gut und Böse, ganz ohne theologische Unterweisung. So sieht es auch Blake, der seine amerikanische und europäische Prophezeiung als Mystik des schauenden Subjekts versteht, das in direktem Kontakt mit der göttlichen Sphäre steht. Die individuellen Universallehren Böhmes waren verbreitet im frühen 19. Jahrhundert. Sie beeinflussten auch den jungen Hegel und den Maler Philipp Otto Runge, der in England gut bekannt war. Caspar David Friedrich wiederum kannte Böhmes und Blakes Werke vermutlich zwar nicht, aber sein Lebensalterzyklus scheint ihrer Naturmystik durchaus verwandt zu sein. Die Ausstellung hätte auch Werke von Kandinsky, Delaunay oder Hilmar af Klint aufnehmen können, die das Universum William Blakes in das 20. Jahrhundert erweitern. Wer kann, sollte dieses Schlüsselwerk der europäischen Moderne in Hamburg bestaunen. Die nächste Gelegenheit kommt vermutlich erst im nächsten Leben.
Carsten Probst über das Universum des Künstlers William Blake in der Hamburger Kunsthalle. Eigentlich in gerade in diesen Zeiten eine gute Idee. Das Oscar-Museum in Los Angeles widmet den jüdischen Gründern Hollywoods eine Ausstellung. Hollywoodland, Jewish Founders and the Making of a Movie Capital, lautet der Titel. Es geht um Studiochefs wie Louis B. Mayer oder die Warner-Brüder oder um den Filmproduzenten Karl Lemle und um viele mehr, ohne die Hollywood nicht das geworden wäre, was es heute ist. Trotzdem gibt es nun Kritik am Museum. In einem offenen Brief haben jüdische Autoren den Ausstellungsmachern Antisemitismus vorgeworfen. Katharina Wilhelm berichtet aus Los Angeles.
Schon gleich nach der Eröffnung des Oscar-Museums im Jahr 2021 hagelte es Kritik an der Ausstellung zur Geschichte Hollywoods. Die jüdischen Gründerväter seien zu wenig porträtiert worden, bemängelte beispielsweise die NGO Anti-Defamation League, die sich gegen Diskriminierung von Juden einsetzt. Diese Lücke wollte das Museum im Mai mit der Ausstellung Hollywoodland schließen. Sie erzählt unter anderem davon, dass viele jüdische Filmschaffende in den 1920er Jahren nach Los Angeles kamen, auch um Antisemitismus zu entfliehen. Die Filmindustrie selbst, genauso wie LA, bot ihnen die Chance, ihre eigene Identität neu zu definieren. Sie konnten hier Dinge erreichen, die für jüdische Einwanderer normalerweise tabu waren, erklärte Kuratorin Dara Jaffe zur Ausstellungseröffnung. Die Auswanderung in den Westen bedeutete allerdings nicht, dass sie dort ihre jüdische Identität besser ausleben konnten, sondern dass sie oft ein neues, angepasstes Leben begannen. Auch indem sie zum Teil ihre jüdischen Nachnamen ablegten. Aus Goldfish wurde Goldwyn, aus Wonsal wurde Warner. Grund dafür war eine Art Mentalität der Angst. Es gab eine sehr reale Bedrohung durch Antisemitismus und Zensur. Die Ausstellung zeigt die jüdischen Studiobosse wie Adolf Zukor, Karl Lemle oder Louis B. Mayer als wichtige Mitbegründer von Hollywood. Lässt dabei aber auch nicht aus, dass es in diesem neu entstandenen Studiosystem Probleme gab. Rassismus gegen Schwarze beispielsweise und Sexismus. Wir scheuen uns nicht, komplexe Geschichten zu erzählen. Die größte Ironie bei dieser Geschichte ist meiner Meinung nach, dass dieses Studiosystem in vielerlei Hinsicht Menschen ausgegrenzt hat. Es gab, obwohl jüdische Filmemacher involviert waren, auch nicht viele jüdische Geschichten und Charaktere in den Filmen. So Jeffy. Zu den Porträts der jüdischen Filmemacher gehören viele kritische Zuschreibungen. Sie werden selbst als sexistisch, machthungrig und tyrannisch bezeichnet. Genau an dieser Darstellung entzündet sich nun Kritik. Das Academy Museum habe sie übermaßen schlecht dargestellt, im Gegensatz zu anderen Filmemachern, heißt es in einem offenen Brief einer Gruppe, die sich United Jewish Writers nennt.
Wir möchten unsere extreme Enttäuschung und Frustration über die Ausstellung zum Ausdruck bringen. Mit Worten wie Tyrann, Unterdrücker, Frauenheld, Raubtier, Vetternwirtschaft und Vorurteile ist dies der einzige Teil des Museums, der diejenigen verteufelt, die er angeblich würdigen will. Obwohl wir den Wert der Auseinandersetzung mit Hollywoods problematischer Vergangenheit anerkennen, ist die verabscheuungswürdige Doppelmoral der Ausstellung Jewish Founders, die nur die Juden für diese problematische Vergangenheit verantwortlich macht, inakzeptabel und, ob beabsichtigt oder nicht, antisemitisch.
Zu den bisher rund 350 Unterzeichnern gehören laut New York Times unter anderem Prominente wie Friends-Schauspieler David Schwimmer oder die Marvelous Mrs. Maisel-Autorin Amy Sherman-Palladino. Für die Museumsverantwortlichen dürfte dies ein herber Schlag sein. Hatten diese sich bei der Eröffnung eigentlich auf die Fahnen geschrieben, vor allem marginalisierten Gruppen ein Gehör zu verschaffen? Zu den ersten Ausstellungen des Oscar-Museums gehörte etwa die Geschichte schwarzer Filmemacher sowie die Geschichte um die Diskriminierung der ersten schwarzen Oscar-Gewinnerin Hattie McDaniel im Jahr 1940. Das Museum meldete sich nun nur in einem knappen Statement zu Wort und versprach, auf die Vorwürfe einzugehen. Ein Expertenkomitee solle nun über Ergänzungen und Überarbeitungen der Ausstellung beraten.
Kritik an der Ausstellung über die jüdischen Gründer Hollywoods, ein Bericht von Katharina Wilhelm. In Leipzig ging heute das Musikfest nach 10 Tagen zu Ende. Michael Köhler jetzt mit mehr Informationen in den Kulturmeldungen.
Ja, Bach begeistert sehr. So sehr, dass in 10 Tagen zu über 150 Veranstaltungen mehr als 75.000 Menschen kamen. Mit einer Aufführung der Messe in H-Moll ging in der ausverkauften Thomaskirche heute das Bachfest zu Ende. Auslastung von 90% bei Hauptkonzerten, 95% in den Bachkirchen. Über 3.500 Musiker und Chormitglieder wirkten daran mit. Mit Choral total wurden sogar 50 Kantaten aufgeführt. Also, Johann Sebastian Bach wirkte von 1723 bis zu seinem Tod 1750 in Leipzig als Kantor. Mehrere Jubiläen kamen diesmal zusammen und zogen offenbar so viele Menschen an. Vor 500 Jahren veröffentlichte der Reformator Martin Luther das erste evangelische Gesangbuch und das legte wohl den Grundstein für die in Leipzig komponierten Choralkantaten Bachs. Auch die erste Leipziger Passionsmusik, die Johannespassion, wurde am Karfreitag 1724 uraufgeführt. Nun zu unerwünscht vielen Besuchern, die es gegenwärtig häufig gibt. Und zwar überall da, wo Gärten sind. Sie sitzen im Salat, vermehren sich und können bei feuchtem Wetter eine Plage sein. Zugleich revoltieren sie gegen unsere ungeduldige Zeit der telekommunikativen Gleichzeitigkeit. Die Schnecken. Was im Schneckentempo vorangeht, scheint wenig effektiv. Und doch tragen die schleimigen, bäuchlings sich fortbewegenden Tiere ihr Tiny House ja immer mit sich herum. Also durchaus auch Avantgardisten. Der Kultur- und Literaturwissenschaftler Florian Werner hat dazu vor Jahren ein Buch gemacht und in unserer Sendung Information und Musik heute Morgen die Schnecke beschrieben. Im Mittelalter war sie wenig gelitten, da sie wegen Vermehrungsfreudigkeit als Symbol der Wollust und wegen ihres Tempos als Symbol der Trägheit für sündig erachtet wurde. Gehäuseschnecken heute, die sind Wappentiere für eine ganz andere Zeit.
Was neu ist, ist, dass sie wirklich zu einem Sehnsuchtssymbol dadurch geworden ist. Also auch die sogenannte Slow-Food-Bewegung hat ja als Symbol auch ein Schneckenhaus drauf. Da merkt man schon, so als Gegenentwurf eigentlich zur industriellen Landwirtschaft, dass eben die Schnecke, die vielleicht dann auch den guten ökologisch-biologisch-dynamischen Salat mal mitessen darf, da ist sie quasi zu seinem Sehnsuchtstier geworden. Und das hat natürlich mit der extremen Beschleunigung in der Spätmoderne zu tun. Da dann plötzlich die Schneckenpost als so eine nostalgische Erinnerung dagegen zu setzen, das kann ich durchaus auch verstehen.
So Buchautor Florian Werner heute Morgen in unserer Frühsendung. Ein großer Münzfund dem israelischen Lut wirft laut Archäologen Licht auf den letzten jüdischen Aufstand gegen die Römer. Bei Ausgrabungen kamen in der Stadt östlich von Tel Aviv 94 Bronze- und Silbermünzen aus der Zeit von 221 bis 354 nach Christus zutage. Sie waren in der Antike offenbar zum Schutz vor Gefahr unter dem Fußboden eines öffentlichen Gebäudes versteckt worden. Die gewaltsame Zerstörung des Hauses bringen die Forscher mit der Niederschlagung der sogenannten Gallusrevolte in Verbindung. Die Ausgräber sehen in dem Haus aufgrund seiner Ausstattung und einer Inschrift den Sitz der jüdischen Gemeindeältesten dort. Die Wucht der Niederschlagung belege den Umfang und die Kraft dieser Revolte im Zentrum Israels. Lut war nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahr 70 durch die Römer ein Zentrum der jüdischen Religion.
Das waren die Kulturmeldungen mit Michael Köhler. In den Informationen am Abend gleich mehr zur Ukraine-Friedenskonferenz und zum Ampelstreit um den Haushalt. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Sonntagabend.